herrschendes Thema in den Medien.
Der Grund?
Am gestrigen Dienstag verfügte der russische Präsident Boris Jelzin mit sofortiger Wirkung die Auflösung der Parlamente, des Kongresses der Volksdeputierten und des obersten Sowjets. In einer Fernsehansprache an die russische Bevölkerung ordnete er zugleich vorgezogene Parlamentsneuwahlen für den 11. und 12. Dezember 1993 an. Daraufhin erklärte sich gestern Nacht Vizepräsident Rutskoy zum Staatspräsidenten und annullierte Jelzins Erlass. Parlamentspräsident Chasbulatow, ein Jelzin-Gegner, rief die Bevölkerung zum Generalstreik auf, der aber am heutigen Mittwoch offenbar nicht befolgt wurde. Vor dem Parlamentsgebäude halten sich zurzeit noch immer rund 100 Demonstrantinnen auf, die mit roten Fahnen ihre Unterstützung für das Parlament und Vizepräsident Rutskoy bekunden. In der Nacht hatten sich rund 4000 Menschen versammelt und Barrikaden errichtet. Die Armee verhält sich bislang neutral. Jelzin hatte bereits letzte Woche eine September-Offensive proklamiert, mit der er das politische Moskau zum Tanzen bringen wollte. Für Kai Ehlers, Buchautor und Experte in Sachen Osteuropa, kommt Jelzins Schritt daher keineswegs überraschend.
Der Schritt, der lag nun wirklich in der Luft. Als ich letztes Mal in der ehemaligen Sowjetunion war im August, hat es beispielsweise in Irkutsk eine Versammlung gegeben, eines kleinen Föderationsrates, auf dem diese ganzen Dinge durchgespielt wurden, wie also die Macht stabilisiert werden könne und so weiter und so weiter. Dort haben teilgenommen die Administratoren der Jelzin-Hierarchie und auch sogar die Innenminister der Regionen. Man ist dann übereingekommen, dass man das ohne Wahlen nicht machen will. Die rechte Opposition hat das als kleinen Präsidentenputsch bereits kritisiert. Also die Dinge lagen in der Luft, ja. Das ist das eine. Und darüber hinaus ist es so, dass da jetzt also auch gar nichts zum Tanzen kommt erstmal. Im Gegenteil, ich denke, dass dieser Coup, den Jelzin jetzt da durchgeführt hat, einfach erstmal zu einer relativen Beruhigung der Verhältnisse führen wird.
Nun ist doch aber die Reaktion des Parlaments recht heftig. Also der Vizepräsident Rutskoy hat sich zum Staatspräsidenten, zum Staatschef erklärt. Das Parlamentspräsidium hat Jelzin dann abgesetzt und diesen Schritt von Rutskoy bestätigt. Das heißt doch erstmal, dass Jelzin jetzt entmachtet ist.
Ja, ich meine, zum Präsidenten erklären kann ich mich auch. Und das können auch verschiedene andere Leute, nur das nützt ja alles nichts. Daran hängt ja gar keine reale Veränderung. Eine reale Veränderung hängt tatsächlich daran, dass also Jelzin dieses Parlament erstmal für aufgelöst erklärt hat, denn darauf haben alle gewartet. Dass das Präsident demgegenüber protestieren würde, ist auch klar. Wenn Rutskoy sich jetzt also an die Armee wendet oder an das Volk wendet, dann würde ich mal davon ausgehen, dass der Widerhall gleich null ist. Weil dieses oberste Parlament, dieser oberste Sowjet in der Bevölkerung noch weniger Rückhalt hat als Jelzin. Das ist der eigentliche Punkt. Sie haben beide keinen Rückhalt. Jelzins Rating, wie es so schön heißt, liegt bei gut 15% im Moment. Aber das Chasbulatows und seiner Leute liegt also noch drunter. Weil die Bevölkerung im Moment also wirklich alle anderen Sorgen hat. Aber keine Sorgen sich darüber macht, über das, was in Moskau auf der politischen Bühne passiert. Die Leute sind einfach beschäftigt, ihr persönliches, existenzielles Überleben zu organisieren.
Wenn wir jetzt erstmal bei dem Machtkampf, wie es so schön heißt, in Moskau bleiben, wie schätzt du denn ein, wie denn dieser Machtkampf zwischen den beiden Seiten sich weiterentwickeln wird? Wird es denn zu so einem Bürgerkrieg kommen, wie es auch schon so von Kommentatoren gesagt wurde?
Nein, es gibt keinen Bürgerkrieg. Jedenfalls nicht wegen des Machtkampfes zwischen diesen beiden Seiten. Das ist ohnehin nur der äußerste, oberflächlichste Ausdruck des Problems in dieser Union, in dieser russischen Föderation. Eigentlich geht es dabei um Auseinandersetzungen um die Konstitution, um die neue Verfassung. Und das wiederum, deren Kern wiederum ist die Auseinandersetzung um die Frage, ob der Staat das Recht an Grund und Boden entstaatlichen soll, also eine Garantie auf privates Eigentum an Grund und Boden geben soll oder nicht. Das ist nämlich gleichbedeutend damit, dass dann die Landesfürsten, die Regionalfürsten Zugriffsrechte auf die Ländereien bekommen, die jetzt also Staatsland sind. Und das Problem besteht darin, dass sich die örtlichen Nomenklaturen darin nicht einig sind, ob sie dem zustimmen sollen oder nicht. Weil wenn einerseits sind sie dafür, weil sie möchten gerne den Zugriff auf das Land haben. Andererseits sind sie dagegen, das prinzipiell zu gewähren, dieses Recht, weil das bedeutet, dass ihre eigene Bevölkerung ihnen in der Sache die Hölle heiß machen wird. Und dieser Widerspruch spiegelt sich in Moskau wieder in diesen beiden Fraktionen. Andererseits ist eben innerhalb der örtlichen Nomenklatur auch nicht klar, wohin sie gehen. Sie sind halb dafür und halb dagegen. Das heißt, wie immer das jetzt entschieden wird, rein auf der machtpolitischen Ebene, dann bleibt doch hinterher das eigentliche Problem, das gelöst werden muss, nämlich diesen wesentlichen Konflikt lösen zu müssen. Soll nun Land verstaatlicht werden, entstaatlicht werden, oder soll alles so bleiben, wie es war?
Sowohl US-Präsident Clinton als auch die europäischen Staaten haben bereits ihre Solidarität mit Jelzin bekundet, da ihnen ein russisches imperiales Bollwerk, welches auf IWF und EG setzt, allemal lieber ist als ein autarkes Russland, das sich den westlichen Investoren verschließt.
Naja, es ist klar, dass die USA als führende Kraft innerhalb der NATO und die NATO insgesamt ein Interesse daran hat, die UdSSR, nein, also die heutige die Russische Föderation, als stabilisierenden Faktor in diesem sehr schwierigen euroasiatischen Raum zu erhalten, beziehungsweise sie wiederherzustellen, in diesem Fall also von NATOs Gnaden, allerdings nicht in der alten Rolle als Hegemonialmacht, sondern schlichtweg als Bollwerk gegen den zentralasiatischen Raum, also gegen den Iran, gegen Türkei, gegen pantürkische Bestrebungen, auch gegen asiatische Entwicklung. Also man weiß ja nicht, was aus China noch für Töne kommen werden demnächst. Also für all dieses braucht man Russland und will man Russland auch als imperiale Macht erhalten. Insofern wird vom Westen her jede solche Bestrebung unterstützt, die das gesamte und das gesamte Imperium erhält. Auf der anderen Seite ist es auch klar, dass also eine reaktionäre Wendung der imperialen Entwicklung, also wie sie sich die russischen Patrioten vorstellen, die sich also vom Westen abwenden wollen, die sich wieder auf ihre eigenen Kräfte besinnen wollen und die also den alten russischen Missionarismus wieder entstehen lassen wollen, dass das nicht im Interesse des Westens sein kann, weil der Westen ja wie man bei uns so sagt, die Drittweltisierung, das ist ein schrecklicher Begriff, aber er sagt ein bisschen, worum es geht, der früheren Sowjetunion braucht für seine ökonomischen Interessen. Das heißt, er braucht eine offene Fläche, einen offenen Raum, in den er eindringen kann, ökonomisch.